Ihr dürft gerne Sacharja aufschlagen, Kapitel 1. Ich würde gerne mit euch nochmal die Verse 7 bis 17 so vorlesen, dass wir die Worte wieder im Ohr haben, dass wir den Abschnitt nochmal uns daran erinnern, und dann gehe ich mit euch wieder durch die Verse durch. Kapitel 1, ab Vers 7. Am 24. Tag im 11. Monat des Monats Schebat, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechias, dem Sohn Idos. Ich schaute des Nachts und siehe, ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt, und er hielt zwischen den Myrten, die im Talgrund waren. Und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Pferde. Und ich sagte: Was bedeuten diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich selbst will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach: Das sind die, welche dir der Herr ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen: Wir sind auf Erden umhergezogen, und siehe, die ganze Erde ist still, sitzt still und verhält sich ruhig. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach: Herr der Herrscharen, wie lange willst du dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, die du verwünscht hast, diese 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Rufe aus, so spricht der Herr der Herrscharen. Ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion. Und mit großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen. Sie nämlich, als ich nur wenig zürnte, da haben sie zum Unheil geholfen. Darum spricht der Herr der Herrscher, ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscher, und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Rufe weiter aus, so spricht der Herr der Herrscher, meine Städte sollen noch überfließen vom Guten. Und der Herr wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen. Liebe Geschwister, das ist die erste Nachtvision, nachdem wir in den ersten 6 Versen die grundlegende Haltung uns angeschaut haben und ausgerichtet worden, wie wir mit dem prophetischen Wort umgehen, dass wir das prophetische Wort annehmen, uns drunter stellen und eben nicht gleich wie die Väter das tun. Ihr erinnert euch mit Sicherheit mittlerweile gut. Und wir gelernt haben, den Umgang mit dem prophetischen Wort, sind wir jetzt in dieser ersten Nachtvision. Bevor ich mit euch nochmal da hineingehe, kurz euch daran erinnere, was wir bis jetzt gemacht haben, und dann weiter mit euch ab Vers 12 durcharbeite. In persönlicher Eigenschaft eine Sache wollte ich kurz sagen. Sollte es euch irgendwie zu langsam gehen, es kann ja sein, dass der eine oder andere sagt, ja, man kann auch schneller da durchgehen und ich verliere mich in Details, oder so sollte es sein, da könnt ihr es mir gerne sagen. Ich bin mir sicher, der eine oder andere mag es vielleicht ein bisschen schneller. Es ist nicht unbedingt meine Art, aber wenn jetzt ungefähr die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Geschwister zu mir kommen und sagen, du musst ein bisschen Gas geben, dann würde ich mich bemühen. Zumindest würde ich mich bemühen, dass ich nicht zu viel mich in Details verliere. Aber die sind für mich herrlich, teilweise auch wichtig. Aber ich kämpfe immer, wie viel kann ich weitergeben, wie viel ist notwendig, um euch weiterzugeben, dass ihr den Gedankengang verfolgt, aber nicht so sehr, dass es wieder zu langatmig wird. Und das ist so meine Herausforderung beim Auslegen der Schrift, aber auch dieses prophetischen Buches. Und von daher, wenn ihr da das Gefühl habt, das mir mitzuteilen können, ich soll ein bisschen Tempo anziehen, sagt es mir, und ich kann das dann richtig einordnen. Wenn nicht, dann weiß ich, das ist okay für euch, dann gehe ich in diesem Tempo einfach da weiter. Ich bekam eine liebe Nachricht von einem lieben Bruder, und der wollte von mir schon mal eine kurze Zusammenfassung, weil er sagte, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir noch brauchen werden, bis wir da durchkommen. Und da dachte ich auch, der Arme, der sitzt da gespannt zu Hause und will letztlich verstehen und muss da mit mir da durchgehen und will das verstehen. Von daher habe ich gedacht, ich sage es euch, sollte es bei euch so sein, dann teilt es mir mit. Genau, einfach das ist eine persönliche Sache. Aber jetzt kehren wir zurück zu unserem Abschnitt. Wir haben die erste Nachtvision, die ist grundlegend, weil sie die einleitend zu den anderen Nachtvisionen. Sie bauen aufeinander auf, sie laufen sogar so zusammen, dass sie in die Mitte eine wichtige Botschaft stellen. Aber das ist ein Einstieg. Und hier in dieser Nachtvision bekommen wir die Botschaft. Wir verstehen, um was es eigentlich geht. Wir verstehen auch, um was es in diesem ganzen Buch Sacharja geht. Das doch von vielen Träumen und prophetischen Wort spricht und nicht alles offensichtlich und klar ist. Und man sich da fragt, um was geht es eigentlich? Was ist die Bedeutung? Aber hier, wenn wir die ersten Verse oder diese erste Nachtvision verstanden haben, dann wissen wir den Intention, wir verstehen die Stoßrichtung, wir kennen die Botschaft und dann gilt es darum, diese Botschaft dann zu entdecken, weiter zu verfolgen. Wir kennen ohnehin die Botschaft und wir wissen, das ist das Evangelium von Jesus Christus, auch in diesem Teil der Schrift. Und das ist aber auch die Botschaft der ersten Nachtvision, auf eine etwas andere Art und Weise dargestellt. Wie dargestellt? Wir haben den Hintergrund, dass das Volk Gottes Israel nach dem Fleisch von dem Herrn gezüchtigt wird, gestraft wird, in die Nationen zerstreut wird. Das ist ein Gericht Gottes an seinem Volk. Das dient aber auch zur Läuterung, zu Heiligung. Und nachdem die Zeit abgelaufen ist, holt das Volk sein Volk wieder zurück. Und sie dürfen wieder den Tempel und dürfen wieder die Stadt aufbauen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Aber diese Rückführung und dieser Hintergrund dient dazu da, dass wir begreifen, was Gottes Plan mit seinem wahren Volk ist und dass nicht nur auf dieses eine irdische Volk Israel sich begrenzt, sondern auf sein ganzes wahres Volk betrifft. Und hier lernen wir die Botschaft des Evangeliums, wie sie uns im Alten Testament schon verheißen ist. Das Erste, was wir begreifen und verstehen müssen, das ist auch die Vision, so beginnt sie, dass wir die Botschaft oder die Nachricht bekommen, Gott überschaut alles. Er kennt das Leiden seines Volkes, er erkennt die Nationen, die selbstsicheren Nationen, er weiß, wie die Welt funktioniert, er weiß, was sie tun und er weiß, dass sie in arroganter Art und Weise glauben, das hat keine Konsequenzen für das, was sie tun und sie können mit dem Volk Gottes so umgehen, ohne eben Konsequenzen zu spüren oder zu erfahren. Wir finden das in den Psalmen immer wieder diesen Hinweis der Gottlosen, der Törichten, die in der Art und Weise sprechen, ja, schläft Gott? Hat er überhaupt Augen? Sieht er uns überhaupt? Es gibt doch keine Konsequenzen. Ob wir so leben oder so leben, es gibt doch keine Konsequenzen. Und die Botschaft, die wir hier haben, doch, es gibt sie. Und Gott überschaut das. Uns wird das in diesem Bild dargestellt, dass Gott seine Boten aussendet, dass er die Engelsschar aussendet. Im Kommando und in der Anleitung eines Oberbefehlsherrhabers, irgendwie so, auf jeden Fall einer, der das Kommando hat, und das ist der Engel des Herrn. Und sie haben die Aufgabe als dienstbare Geister für das Volk Gottes, für die Gläubigen, und sie kommen zurück und sehen das Ganze, sie sehen das Treiben dieser Welt, dieses gottlose Treiben, und erstatten den Bericht dem Engel des Herrn. Und die sagen, und das habe ich versucht, euch letztes Mal zu sagen, dass, schaut mal Vers 10, und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, das sind die, welche der Herr ausgesandt hat, auf der Erde umherzuziehen. Und sie antworten, das sind die Engelschar, dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt und sprachen, wir sind auf Erden umhergezogen, siehe, die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. So, das war der Punkt. Erinnert ihr euch? Dieses still und ruhig sitzen ist nicht, okay, sie machen keinen Stress, sondern dieses still und ruhig bedeutet, die sind selbstsicher, arrogant, sorglos, kann man auch übersetzen. Sie sind absolut sorglos. Und das meine ich vom Kontext der Schrift mit den Bibelstellen, die ich auch versucht habe, euch zu zeigen. Das heißt, sie denken, ihnen passiert nichts. Das ist so diese Haltung. Belegt auch aus dem Vers 15, weil Gottes Zorn gerade über diese Selbstsicherheit ausgegossen wird. Und Gott sagt, dass er mit großem Zorn über die sicheren Nationen eifert. Also das ist dieses über die selbstsicheren Nationen. Okay, also sie geben Rechenschaft dem Engel des Herrn. Und jetzt steigen wir ein, wie ich letztes Mal gesagt habe, dass wir dann auch vorwärts kommen, ab Vers 12. Und sie geben den Bericht dem Engel des Herrn. Ihr erinnert euch, der Engel des Herrn repräsentiert unseren Herrn Jesus Christus, der diese Herrscharen anführt, dem alle Gewalt übergeben ist, dem der Vater alles gegeben hat. Und interessant, obwohl er unser Herr ist, obwohl er Gott selbst ist, lesen wir jetzt ab Vers 12, dass der Engel des Herrn zum Herr der Herrscharen geht und mit ihm spricht und sagt, Herr, wie lange? Wir verstehen, dass es in einem Bild ist, dass der Grund, warum uns in dieser Art und Weise die Szene dargestellt wird, ist, damit wir begreifen, dass dieser Engel des Herrn, der Repräsentant unseres Herrn Jesus Christus ist, der Fürbitte tut. So, das ist dieses Bild, das wir haben. Er tritt vor dem Herrn und sagt, Herr, wir müssen was tun. Herr, wie lange? Das kann nicht sein, dass die Welt so im Bösen liegt, dass die Welt so gottlos handelt, dass dein Volk in dieser Welt leidet. Sie werden verfolgt, sie erleben Bedrängnisse und die Welt hat keine Konsequenzen und es gibt keine Konsequenzen für sie. Und er bittet für sein Volk, er bittet für die Stadt, er bittet für Jerusalem. Und dieses Bild ist des Stellvertreters. Er stellt sich vor das Volk und sagt, Herr, wie lange? Dieses wie lange hat diese Sprachgebrauch, wie lange noch, finden wir das gleiche in der Offenbarung bei den Märtyrern von dem Opferaltar, die ebenfalls um des Wortes Gottes willen gelitten haben, Bedrängnis erlebt haben. Viele sind gestorben und sie sagen, Herr, wie lange, wie lange? Und der Herr sagt, es ist noch eine kurze Zeit, auch andere werden diesen Weg gehen. Aber das ist dieser Hintergrund. Das heißt, es ist dieses Fragen, Herr, wann greifst du ein und wann verändert sich? Wann verändert sich die Geschichte? Und jetzt beginnt ab hier die Botschaft, ab hier beginnt, und das meine ich, das Evangelium, ab hier bekommen wir eine herrliche Prophetie dessen, was Gott plant und was Gott tun wird und was Gott macht. Und dann heißt es, Vers 12, aber der Engel des Herrn antwortete und sprach, Herr der Herrscher, wie lange willst du nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, die du verwünscht hast, die 70 Jahre? Auch da nochmal ganz kurz, wir sind schon nach den 70 Jahren, wir sind schon bei der Rückführung. Der Grund, warum hier so eine Rückschau uns gegeben wird, als ob diese noch nicht sich erfüllt haben, ist, weil diese 70 Jahre eben symbolisch für dieses Gericht Gottes steht. In dem ganzen Buch werden wir sehen, dass bestimmte Ereignisse und Situationen, Namen, repräsentativ sind, stehen für die Feinde Gottes. Nur als Beispiel, wenn wir die Offenbarung studieren, am Samstag ist wieder soweit, herzliche Einladung an euch auch, dass wenn es um Verführung geht, dann wird zum Beispiel, fällt da der Name Isabel, obwohl sie schon in der Offenbarung zu der Zeit geschichtlich keine Rolle spielt. Biliam taucht da auf, Städte wie Sodom und Gomorra, Babylon und all das taucht auf, obwohl zur Zeit der Niederschreiben von der Offenbarung von Johannes, die alle nicht mehr existierten. Und die Schrift macht es aus dem Grund, sie gebraucht diese Namen, diese Personen, sie gebraucht diese Nationen und diese Bilder und die Städte, um uns geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen, zu erklären, weil wir sie natürlich aus dem Alten Testament kennen. Und wir verstehen, was hinter den 70 Jahren steckt, oder? Und ich möchte euch nur mal ganz kurz da keinen Exkurs machen, aber ich möchte euch ganz kurz zeigen, was mit diesen 70 Jahren verbunden ist, damit wir das, was jetzt gleich kommt, und der Engel des Herrn eine Botschaft bekommt, eine Antwort, auch gleich richtig einordnen können und gleich in die richtige Spur lenken. Darf ich euch dazu bitten, Buch Daniel mit mir nochmal aufzuschlagen? Es ist doch eine Weile her, dass wir diesen Abschnitt gelesen haben, und Daniel 9, als Daniel dieses Gebet spricht, das wir hier in Daniel 9 haben, resultiert dieses Gebet aufgrund seines Studiums vom Buch Jeremia. Er studiert Jeremia, er liest den Propheten Jeremia, er glaubt dem prophetischen Wort Jeremia und tut das, was bei Zacharie wir am Anfang gelesen haben. Er glaubt dem prophetischen Wort, er demütigt sich, er bekennt es. Und er liest natürlich den Abschnitt, wo Gott sagt, ich werde mein Volk richten, Babel wird kommen, gefangen nehmen. Jeremia hat das erlebt, hat das beschrieben, Daniel hat das erlebt, sitzt gerade eben in diesem Land, das in der Verschleppung, in der Diaspora. Und dann liest er aber, dass Gott sagt, es ist nur eine bestimmte Zeit und dann werde ich mich in meinem Volk in Gnade wieder zuwenden. Und er kann rechnen und sagt, 70 Jahre sind doch schon rum. Und in diesem Wissen beginnt zu beten und sagt, Herr, deine Prophezeiung hat sich erfüllt, dein Volk wurde gerichtet, Babel kam, wir wurden verschleppt, sind 70 Jahre um, da muss jetzt was Gutes passieren. Was passiert jetzt? Du hast doch gesagt 70 Jahre, was ist als nächstes dran? Was wird sich jetzt ereignen? Herr, du wende dich doch uns zu, in Erbarmen, in Gnade, und das ist ein Flehen. Und in dieses Gebet, in dieses Glauben der Schrift, in diesem Bitten den Herrn um sein Eingreifen, kommt eben der Engel und erklärt Daniel, was passiert. Schaut mal Kapitel 9 ab Vers 23 noch einmal. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu sein. So, das ist dieser Vers, Daniel 9, Vers 24, ist wirklich ein Schlüsselvers, ist ein wichtiger Vers zum Grundverstehen der ganzen alttestamentlichen Prophetie. Für die ganzen Endzeitspezialisten, die sich in Daniel 9 zu Hause fühlen, ich bin mir sicher, da gibt es einige, und die, auch für diejenigen, die glauben, dass es noch eine Woche aussteht, die irgendwann mal kommen wird, die sogenannte 70. Jahrwoche, die wird die Gemeinde anscheinend nicht betreffen, so wird zumindest behauptet. Schaut mal, was Gott sagt. Schaut mal, Daniel sagt, ja, 70 Jahre sind vorbei, und das waren wirklich 70 Jahre. Und dann sagt der Herr, Daniel, ich sage dir, was passieren wird. Und dann sagt er, 70 Wochen sind über dein Volk. Im Hebräischen heißt es 70 Siebener. So, 70 Siebener. So steht's. Man nimmt an, 70 Wochen, aber auch nochmal, das sind keine buchstäbliche Wochen. Das sind prophetische Zahl. Das ist nicht 70 Jahre, so wie er durch Jeremia las und es geschah, sondern hier bekommen wir eine prophetische Zahl. Und zwar steht die 7 für was? Für ganz. Und 70 ist 7 mal 10. Ich lasse es euch sagen, bevor ich es falsch sage. 70 mal 10. 10 steht in der Bibel für was? Vollkommen. Ja? Das wird oft vertauscht, dass 7 ist nicht vollkommen, das ist die Zahl 10 ist vollkommen. Und wenn zum Beispiel eine von Gott vollkommene und eine lange Zeit, dann macht die Schrift mal 1000. Also 1000. So 10 hoch, 10 glaube ich, oder? Ist 1000? So, auf jeden Fall, das macht die Schrift. Das heißt, sie macht das groß. Das heißt, die Zahlen, prophetische Zahlen, wenn sie nicht klar angegeben wird, das sind 3 Tage, ja. Auch da im Kontext, auch immer im Kontext muss man schauen. Warum sage ich das? Jetzt ist wichtig, für uns, wir müssen nicht zählen. Man kann jetzt natürlich hingehen und sagen, wann ging das Wort Jerusalem wieder aufzubauen, 500 und so weiter, aber das ist nicht der Punkt. Wichtig ist Folgendes, Gott sagt und sagt dem Daniel, ich habe noch einen Plan für deine Stadt, ich habe noch einen Plan für dein Volk. Es gibt einen Grund, warum ihr noch existiert, es gibt einen Grund. Und ich lege eine feste Zeit. Es gibt noch eine feste Zeit für dieses Volk, bis etwas unglaublich Herrliches, Entscheidendes passiert wird. So lange es. Und darum braucht es noch dieses Volk. Und darum braucht es noch diese Stadt. Und darum braucht es noch dieses Haus. Und ich habe eine Zeit noch bestimmt. Und er erklärt und sagt, das sind 70 Siebener. Jetzt ist es, ob man jetzt 70 Wochen nennt oder Jahrwochen nennt, spielt erstmal keine Rolle, sondern das sagt, Gott hat einen ganzen und für den Heilsplan vollkommenen Zeitplan aufgestellt und er sagt, so lange werde ich wirken und so lange werde ich auch an dieser Stadt und an diesem Volk wirken. Ich brauche dieses Volk noch. Liebe Geschwister, ihr bestimmt kennt ihr die Stelle und die Verheißungen. Woher kommt der Messias, aus welchem Volk? Aus den Juden heißt das, gell? So, das zitiert Paulus im Römerbrief. Das heißt, Gott hat einen Plan Und es soll der eine Nachkomme, der Schlange, der Kopf zum Mahlmet wird kommen. Und wir kennen diese ganze Linie und die geht ja über den Juda, die geht auf David. Und wir haben diese Linie und dann kommt ja diese eine der Nachkomme Davids. Also dieses Volk damals, als es zerstreut wurde, es ist noch nicht fertig. Und allein aus diesem Grund, der Messias war noch nicht da. Der wahre David, der wahre König aus der Nachkommenschaft Abraham, Isaac, Jakobs, Juda, David, der wahre Nachkomme ist noch nicht gekommen. Also die Geschichte Israels ist noch nicht fertig. Und liebe Geschwister, nicht um des Volkes willen, sondern um des Messias willen, um des Erlösers willen. Der ist noch nicht gekommen. Das heißt, ich bin noch nicht fertig und ich habe eine Zeit, ich einen Plan, ich habe ein Plan aufgestellt und es gibt, und die Tatsache, dass er sagt 70 Siebener, das heißt, es gibt eine Einteilung. Ohne das Ganze jetzt zu kompliziert zu machen, weil wir nicht Buch Daniel sind und auf die Gefahr, dass ich nachher doch Nachrichten bekomme, nicht so viel mich in Details zu verlieren. Schaut mal, jetzt berichtet, und jetzt ist das Erste, wirklich Vers 24, Schlüsselvers. Gott sagt, ich habe einen ganzen, vollkommenen Zeitraum festgelegt, bis etwas geschehen wird. Und so lange, und darum braucht es noch das Volk. Und jetzt schaut mal, da steht. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Das klingt positiv, oder? Gott sagt, einen langen also diesen Zeitraum, das Verbrechen muss abgeschlossen werden. Welches Verbrechen? Was ist das größte Verbrechen? Was war die Folge? Was war der Grund, warum sie in Babel waren? Was war der Grund, warum Gott sie gerichtet hat? Sie haben das Gesetz gebrochen, den Bund gebrochen. Könnt ihr euch erinnern, wir sind durch die Propheten durch und haben uns Jeremia, die Schuld des Volkes, angeschaut, oder? Sie haben Gott verworfen. Das ist ein Verbrechen. Ein Verbrechen, auf dem der Tod steht. Und Gott sagt, ich habe noch eine Zeit für dieses Volk, für diese Stadt. Und warum? Ein Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Das heißt, dieses Verbrechen, das da ist, es soll enden. Das ist positiv, eine gute Nachricht. Schaut mal weiter. Dann heißt es, und den Sünden ein Ende zu machen. Auch gut, oder? Er sagt, verheißt es, okay, nach diesem Ablauf dieser Zeit wird den Sünden ein Ende gemacht. Auch positiv. Weiter. Dann heißt es, und die Schuld zu sühnen. So, auf welche Art und Weise wird das Verbrechen beendet? Auf welche Art und Weise wird die Sünde zu Ende kommen? Die Schuld wird gesühnt. Es wird also ein Sühnopfer geben. Das verspricht Gott, das muss noch passieren, es ist noch nicht passiert. Lest mit mir weiter, welche Auswirkung hat das? Und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Eine ewige Gerechtigkeit, das heißt eine Gerechtigkeit, die nicht aufhört. Ihr seid ja alle bei mir, gell? Ihr merkt schon, wir reden hier vom Evangelium. Lesen wir weiter. Um die Visionen und Propheten zu versiegeln, was meint das? Das bedeutet, um die zu bestätigen, dass alles, was Gott durch die Propheten und all diesen Träumen, Zacharia übrigens auch, Jeremia, Jesaja, Daniel, alles Gott, als er verheißen hat und versprochen hat, dass eben der eine Messias, der Gesalbte, kommen wird und die Schuld des Volkes sühnen wird, dann sagt, wenn das passiert, wenn diese 70 Siebener fertig sind, dann wird sich alles erfüllen, was die Propheten gesagt haben. Könnt ihr euch erinnern, in der Einleitung lasen wir, wie viele Stellen, dass Jesus auch gesagt hat, denn alle Propheten haben von diesen Tagen, bis auf Johannes, von mir geweissagt, auf mich geweissagt. Also, Gott verspricht und sagt, eine Gerechtigkeit wird dann aufgerichtet, Schuld weg, Verbrechen weg, Sühnung stattfinden. Deswegen Gerechtigkeit aufgerichtet, die Erfüllung der Prophetie des Alten Testaments wird geschehen und dann und ein Allerheiligstes zu salben. Was ist das? Wer ist das? Ja, das ist, wo wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig? In welchem wahren Heiligtum? In welchem wahren Tempel? Das ist der Sohn. Und das ist wiederum nicht nur der Sohn, sondern alle, die an diesem wahren Tempel Leib teilhaben, das ist die Gemeinde. Das ist das wahre Volk Gottes. Schaut mal, in diesem Vers 24 steckt alles drin. Und das, als Daniel betet und sagt, Herr, was passiert jetzt mit dem Volk? 70 Jahre sind rum, wir sind hier in Babel. Was passiert? Und Gott sagt, ich habe einen Plan. Und jetzt, ich fasse es zusammen, das Evangelium aufzurichten. Der Messias, der Gesalbte, wird kommen. Und dann wird er all das tun. Und natürlich sprachlich nicht einfach, darum gibt es auch so viele verschiedene Auslegungen zu diesem Buch, sprachlich nicht einfach. Aber dann lesen wir weiter, dass wie der Engel dem Daniel das darstellt und sagt, ich fasse es so zusammen, damit es nicht zu komplex wird. Er sagt, es wird eine Zeit geben, da wird die Stadt aufgebaut und Stadtgraben wird hergestellt werden. Und die Mauer, das heißt, die Stadt wird wieder hergerichtet werden. Das wird eine Zeit geben. Und dann wird es eine Zeit der Bedrängnis geben. Eine lange Zeit der Bedrängnis. Er spricht von 7 Wochen, von 62 Wochen. Das heißt, insgesamt sind es 69, richtig? So. Das heißt, er sagt, es wird eine kürzere Periode geben, dann wird die Stadt und Mauern, alles wieder, das Volk aufgerichtet sein. Und dann folgt dem eine lange Periode und das wird keine einfache Zeit sein. Das wird viel Bedrängnis haben. Und das war genauso. Und dann sagt, und in der letzten Woche von diesem meinen Plan wird etwas geschehen. Lies mit mir ab Vers 26. Und nach den 62 Wochen, plus 7 im vorigen Text, das ist jetzt aber nicht so wichtig, und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Also nach dieser Zeit, Stadt gebaut, lange Zeit der Bedrängnis für diese Stadt, wird nicht einfach sein, das heißt Angriffe, Kriege und so weiter. Und dann sagt, und dann am Ende dieser Zeit, in der letzten Woche, das heißt in einer kurzen Periode, wird was passieren. Ein Gesalbter wird ausgerottet werden. Ein anderer Ausdruck wie verworfen, dahingegeben werden. Wir haben eine Idee, wer der Gesalbte ist. Ein Gesalbter ist die Umschreibung für Messias. So, das ist, was Gott sagt am Anfang. Er verspricht, was alles geschehen wird und dann erklärt er sogar, nach einer langen Zeit wird etwas passieren. Der Gesalbte wird ausgerottet werden, wird dahingehen, keine Hilfe finden. Kennen wir die Geschichte, gell? Wir kommen jetzt in die Woche, in die Passion, an Ostern, wir werden darüber wieder nachdenken, wie allein er war, verlassen, bis sogar am Kreuz und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war völlig alleine, keine Hilfe. Niemand war da, Jünger verließen, er war alleine. Das ist, was uns hier schon prophezeit wird. Er wird alleine sein, keine Hilfe finden. Und dann heißt es, dieses Dahingegebensein. Dieses, dass er ausgerottet wird, hat Konsequenzen übrigens für die Stadt. Gott verspricht, das heißt, nach diesem Zeitraum wird es Konsequenzen geben. Sie werden den Gesalbten ausrotten. Sie werden ihn dahin geben. Sie werden ihn allein lassen. Und das wird Konsequenzen haben für deine Stadt. Jetzt schaut mal, was da steht. Und ein Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Ist offensichtlich, was es ist? Das ist, was wir 70 nach Christus haben. Der Messias, der Gesalbte, der diese ewige Erlösung geschaffen hat, wurde verworfen. Von diesem Volk, aus dem er kam, für die Daniel so Fürbitte tat. Und Gott sagt, ich weiß, es gibt eine Zeit, er wird kommen, er wird das alles tun, dann werden sie ihn töten. Er wird alleine sein. Und dann gibt es Konsequenzen für diese Stadt. Sie wird nicht bleiben. Es wird ein Fürst kommen, und wir wissen, wer das war, in Form der Römer, sie kamen und zerstörten diese Stadt. Steht alles hier schon verheißen. Und dann heißt es, und sein Ende ist in einer Überflutung und bis zum Ende ist Krieg und fest beschlossene Verwüstung. Genau das. Zerstörung. Und das war's. Völlige Zerstörung. Und jetzt passiert Folgendes. In Vers 27 aber wird das Ganze nochmal aufgegriffen und uns gezeigt auf positive Weise, was wird aber diese Ausrottung, was wird dieser Tod bringen? Der Gesalbte, war es das? Der kommt, der Retter kommt, der Gesalbte kommt, der wird dahin gegeben, er wird ausgerottet und doch keine Rettung. Doch, schaut mal, Vers 27 zeigt uns, welche Konsequenzen, welche Folgen das haben wird. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen. Liebe Geschwister, ich habe das, glaube ich, schon einige Jahre her, da wir jüngere Generation wieder da haben, ist eine gute Gelegenheit, das nochmal zu wiederholen. Dieser Text, vor allem Vers 27, wird unter den Christen in zwei konträre Art und Weise gelesen. Und ich, neige dazu, an dieser Stelle immer wieder zu Mahnung und Vorsicht, bevor man hier eine Aussage trifft. Denn ein Teil der Christen und sehr größerer Teil der Christen sagt, dass der hier den Bund stark machen wird für die Fehlen, der Antichrist ist. Das heißt, dass der Gesalbte, von dem wir hier, der Fürst, von dem wir reden, dass es der Antichrist ist. Und sie sagen, dass in einer 70. Jahrwoche, das heißt, sie ist noch in der Zukunft, so zwischen diesem Ereignis damals in Jerusalem und dem Kommen Jesu, das ist eine lange Zeit, und diese letzte Woche, die wird noch stattfinden. Und die sagen, da passiert etwas, nämlich der Antichrist wird kommen, wird mit den Juden einen Bund schließen für 7 Jahre, aber nach 3,5 Jahren wird er ihn brechen und sie verfolgen und so weiter und so fort. Das ist die Quelle für ganz, ganz viele Theorien über den Antichrist, ist dieser Vers. Und je nachdem, wie man ihn versteht, geht man dann so oder geht man so. Von daher ist es sehr entscheidend. Aber warum ist es wichtig? Schaut mal, entweder ist es der Antichrist oder das ist der Christus. Versteht ihr die Tragweite? Ich werde euch das fast vorlesen, wie ich es verstehe. Und ich lese hier Christus, nicht einen Antichristen. Und entweder behaupte ich etwas, was ist, und das ist der Antichrist, das hat Konsequenzen, oder es ist Christus und man sagt, das ist der Antichrist. Für mich noch weit schlimmere Folgen. Von daher muss man schon klar verstehen, um was es hier geht. Aber wir kennen ja und verstehen ja, Zusammenhang, Kontext ist immer Trumpf. Von daher wissen wir, es geht damit los, dass uns verheißen wird, dass Gott diesem Volk noch eine Zeit gibt. Er sagt, dass er etwas Herrliches schaffen wird, dass dieses Herrliche dadurch geschehen wird, dass der Gesalbte ausgerottet wird, das heißt sterben wird. Und das, was sein Tod bringen wird, nämlich, schaut mal, er wird für die vielen einen Bund schließen. Wenn ich das so lese oder sage, klingelt es bei euch in den Ohren. Das ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, das vergossen ist für viele. Das ist Wort, laut das hier. Jesus, sein Blut ist nicht vergossen für alle und er schließt seinen Bund der Rettung nicht mit allen, für viele. Das ist wichtig, das hat er gesagt, das finden wir mehrmals in der Schrift. Das heißt, das ist die Formulierung und stark machen oder festigen. Er wird einen Bund festmachen. Versteht ihr? Wir haben in Jeremia gelesen, dass das Volk Gott dahin gegeben hat. Und Gott verheißt, zum Beispiel Jeremia 31, Hesekiel 36, ich mache einen neuen Bund, richtig? Das hat er doch verheißen. Und dann erklärt Gott, nachdem das Volk dahin gegeben ist, er sagt, es braucht noch eine Zeit, dann kommt der Gesalbte, dann kommt der Messias, er wird die Schuld wegnehmen, er wird die Sühnung, die Verbrechen, alles, er wird das Allerheiligste sein. Und dann sagt er, und jetzt, was bedeutet das? Er wird einen Bund schließen für die vielen. Ist das eine gute Nachricht? Ich bin mir sicher, dass es hier um Jesus geht. Der schließt einen Bund, nämlich mit uns. Dann lesen wir weiter. Eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das heißt, in diesem Zeitraum, in dem Jesus gelebt hatte, in diesem Zeitraum seines Lebens, so, wird was geschehen? Er wird einen Bund einsetzen. Und wisst ihr, welche Konsequenzen es haben wird? Er wird Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie das ausgelegt wird. Sie sagen, dass da der Antichrist den Juden erlauben wird, den Tempel wieder zu bauen. Die werden wieder opfern. Er wird mit ihnen einen Bund schließen und dann wird er ihn brechen und ihn wieder verbieten, Schlachtopfer dazu bringen. So wird das ausgelegt. Beruht auf keiner anderen Stelle, beziehungsweise reine Spekulation. Aber wir wissen, dass etwas schon geschehen ist. Wir müssen nicht in die Zukunft warten, nämlich als Jesus Christus am Kreuz starb, der Gesalbte ausgerottet wurde und er einen Bund für uns durch sein Blut vergossen hat. Was braucht es nicht mehr? Keine Opfer mehr, keine Schlachtopfer, keine Brandopfer mehr. Hebräerbriefschreiber sagt, das konnte niemals durch das Blut der Tiere konnten wir eine Gerechtigkeit bekommen. Und sagt, aber in dem einen sind wir geheiligt, ein für allemal geschehen Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Und darum heißt es, er macht einen Bund, schließt ihn und dann hören Opfer auf. Es braucht kein Opfer mehr, weil das eine Opfer dargebracht ist. Ist auch eine gute Nachricht, gell? Deswegen sage ich, ich lese hier lieber Jesus. Ich lese hier lieber den neuen Bund. Ich lese hier lieber meine Erlösung, statt dass ich über irgendwelche Antichristen spekuliere, dass irgendwann mal sein sollte. dass ich keinen Beleg dafür habe. Und dann heißt es, die Konsequenzen, auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Das heißt, wiederum, uns wird gesagt, was wird Jesus durch sein Opfer darbringen oder sein Opfer schaffen? Ein Bund, ein Aufhören der eigenen Opferdarbringung, und für das Volk hat es Konsequenzen. Das Gleiche wird wiederholt. So wie der Fürst kommen wird und die Stadt vernichten wird, so heißt es, die auf den Flügel kommt ein Verwüster. Flügel bedeutet schnell. Schnell kommt einer. Gräuel wurde aufgerichtet, als der Tempel zerstört worden ist. Da kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Verwüstung über den Verwüster ausgegossen wird. Das heißt, auch er wird seine Konsequenzen und die Folgen tragen. Und das geschah. Rom zerstörte die Stadt, und Gott richtete das Volk. Er richtete Rom. Ja, soweit sind wir kundig, oder? Flavius Josephus kennen wir jetzt schon mal vom Namen her, die Geschichte Israels und dieser Zerstörung. Jetzt mit diesen Informationen, mit diesem kurzen Exkurs, müssen wir wieder zu Sacharja zurück. Wenn also der Engel des Herrn sagt, Herr, wie lange wirst du diese Stadt, die über die du zürnst und die verwüstet ist, dann spielt er auf, wenn er sagt 70 Jahre, dann auf dieses Ereignis. Er bezieht sich auf die Verheißung Gottes. Und zwar, Gott bestimmt einen Zeitraum und dann wird er etwas Herrliches aufrichten. Und der Engel des Herrn sagt, da gibt es doch einen Plan, Herr. Und wenn in unserem Zusammenhang, wir gehen zurück, Sacharja, wir auch lesen werden, dass Gott den sicheren Nationen zürnt, die sein Volk eben niedertreten, die sein Volk bedrängen. Und der Herr sagt, und die Engel sagen, Herr, die sind ruhig, die machen das und glauben, es gibt keine Konsequenzen. Lies mit mir ganz kurz Vers 15, ich springe kurz ein bisschen vor an dieser Stelle, damit der rote Faden nicht verloren geht. Kapitel 1, Vers 15. Und mit großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen. Sie nämlich, als ich nur wenig zürnte, da haben sie zum Unheil geholfen. Schaut mal, er sagt, sie nämlich, als ich, die Betonung, wenig zürnte, zürnten sie übermaßen. Gott hat sie dahin gegeben, Gott wollte, dass sie gezüchtet werden, dass sie und das Gericht erleben in der Heiligung und in der Erläuterung. Aber die Nationen nahmen das als Anlass, dass Gott sie dahin gab, in einer Art und Weise ihre Rache und Zorn über sie auszugießen und es schlimmer zu treiben, als es von Gott gewollt war. Darum, sagt der Herr, und ich richte sie. Und sie haben das getan. Und sie denken, es gibt keine Konsequenzen. Ja, Gott hat sie doch dahin gegeben. Ist doch Gericht. Also können wir doch dreinschlagen, oder? Liebe Geschwister, an dieser Stelle und über diesen Vers muss ich immer und immer und immer wieder nachdenken, vor allem in Krisenzeiten. Wir sehen und wir verstehen, dass diese Welt im Gericht ist. Wir sehen und hören die Posaunengerichte, die Gott blasen lässt. Wir sehen, dass die Gerichte über die Nationen, wenn Gott Schwert, Hunger, Pest, Krankheiten, all diese Dinge über den Tod, über die Völker bringen. Wir kennen das von dem Alten Testament, von der Sprache, das sind Gerichte Gottes. Ich sage, das sind meine Gerichte. Warum? Weil sie mich aufgeben. Wir wissen das. All diese Dinge Gottes Gerichte sind. Und jetzt ist die Frage, wie stehen wir dazu? Ja. Und wenn wir ihnen sagen, okay, das ist ja Gericht Gottes, ja, dann noch mehr. Und nicht nur einmal Pest, zweimal. So, wenn wir die Posaune hineinblasen und den noch an den Hals wünschen, dann handeln wir nicht entsprechend der Gesinnung unseres Herrn, auch nicht in der Gesinnung seiner Knechte und seiner Diener, sondern sollten genau das tun, was alle seine Diener immer getan haben, auf die Knie gehen und sagen, Herr, erbarm dich. Herr, erbarm dich. Und nicht schlag rein, noch mehr. Die haben es ja verdient. Das ist nicht die Gesinnung. Und das haben wir hier, dass immer und immer wieder auch, dass Gott straft sein Volk, er züchtigt sein Volk und der Engel des Herrn sagt nicht, ja klar, die haben es auch verdient, gell? sondern sagt, oh Herr, bitte erbarm dich. Bitte erbarm dich. Von daher, Gott sagt, es gibt Konsequenzen. Ich gebrauche die Welt. Kennt ihr Matthäus 18? Darf ich euch ganz kurz das bitten, kurz aufzuschlagen? Matthäus 18, das ist ja der Abschnitt Umgang mit Sünde, richtig? Schaut mal, was Jesus da Wichtiges sagt. Ab Vers 6. Da heißt es, wenn aber jemand, einer dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Ja, also es geht um den Zusammenhang, dass diejenigen, die Jesus gehören, die Kleinen, und selbst wenn sie irgendwo sich verirren, dann heißt Jesus, hey, geh ihn hinterher und hol ihn wieder zurück. Aber er sagt, passt auf, wie ihr mit denen umgeht. Diese Kleinen, das sind die Gläubigen. Und dann sagt aber in Vers, weh denen, die sie verführen. Vers 6, wenn jemand aber dieser einen kleinen Anlass zu sündigen für den wäre es besser, einen Mühlstein um den Hals gehängt zu bekommen und in die Tiefe des Meeres versenkt werden. Das ist ein grausamer Tod, gell? Jetzt schaut mal in Vers 7. Weh der Welt der Verführungen wegen. Dann ist es notwendig, dass Verführungen kommen. Doch weh den Menschen, durch den die Verführung kommt. So, Jesus sagt, es ist notwendig. Verführungen, Prüfungen sind notwendig und sie werden passieren. Und sie sind notwendig, weil das ist etwas, was uns immer wieder unser Herz offenbart, was uns unseren Stand zeigt und auch uns an die Gnade erinnert, auch an die Notwendigkeit der Heiligung und. Es ist notwendig und wir werden nicht aus dieser Welt befreit und wir werden auch immer und bis Jesus wiederkommt mit diesen Dingen kämpfen und uns und auseinandersetzen müssen, ohne Zweifel. Aber das bedeutet nicht, weil diese Dinge notwendig sind, dass es all die rechtfertigt, die versuchen. Das ist die Warnung. Weh denen, wer ist ein Mühlstein, um den Hals gehängt zu bekommen. Aber ich sage, weh der Welt der Verführung wegen, denn aber es ist notwendig. Doch weh den Menschen, durch den die Verführung kommt. So, das rechtfertigt nicht. Das rechtfertigt nicht. Wir als Kinder Gottes leben in dieser Welt und der Herr geht mit uns diesen Weg in dieser Welt und die Welt tut das, was sie tut. Sie verführt. Wir haben im ersten Johannesbrief das gelernt, diese drei Arten, wie die Welt die Kinder Gottes verführt. Aber wie in der Welt um diese Dinge willen. Also, der Herr verwendet sich für uns, der Engel des Herrn verwendet sich für das Volk und erinnert Gott an diese 70 Jahrwochen. An diese 70 Jahre der Gefangenschaft, damit verbunden dieses, du hast doch versprochen, es wird was Neues entstehen. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken folgen und warum ich euch das gezeigt habe, warum wir Daniel 9 hier unbedingt auf dem Schirm haben müssen. Warum? Weil da schon uns die Weiche gestellt wird, was passiert mit dem Volk, wenn es zurückkehrt, warum müssen sie noch die Stadt bauen, warum muss das Ganze noch sein? Und das läuft auf die Erlösung durch den Messias. Als also diese Stadt gebaut wird, als dieser Tempel gebaut wird, und Haggai prophezeit und Sacharja prophezeit, dann reden sie nicht nur über die Notwendigkeit, dass der irdische Jerusalem wiederhergestellt wird und die Stadt, sondern sie prophezeien in diesem Kontext, auf dieses Ereignis hin. Warum? Lest mir mit mir jetzt. Ich habe noch ein paar Minuten, euch damit hineinzunehmen. Schaut mal Vers 13. Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Das ist mein Lieblingsvers in diesem Abschnitt. Er bekommt eine Antwort. Interessanterweise, der Engel des Herrn fragt, der bekommt eine Antwort. Aber die Antwort kriegt Sacharja nicht von dem Herrn, sondern kriegt von dem Engel des Herrn. Das ist der Weg. Also das ist etwas, um uns zu zeigen, auf diese Art und Weise offenbart sich Gott gegenüber. Durch diesen Repräsentanten, durch unseren Herrn. Da lernen wir seinen Willen, da lernen wir seine Worte. Und was sind das für Worte? Wie herrlich, oder? Und er antwortete dem Engel des Herrn, der mit ihm redet, gütige Worte, tröstliche Worte. Das heißt, das, was uns jetzt gesagt wird, und übrigens das ist dann, was jetzt aufgebaut wird, das ist die Botschaft der Nachtvision, gute, tröstliche Worte. Es ist eine gute Nachricht. Bei mir, habe ich mir rechts hingeschrieben, antwortete ihm ein Evangelium. Das ist die Verkündigung des Evangeliums. Das ist nämlich Trost. Ich habe mich so gefreut, dass Marie vorhin gebetet hat, dass der Herr die Kranken tröstet. Dachte ich, ja, darum geht's. Das ist Trost. Wenn Gott sich zuwendet und etwas uns eine gute Nachricht gibt, unsere Seelen, unsere Herzen tröstet, etwas Gutes zuspricht, etwas Heilsames zuspricht, das macht Hoffnung, das macht Freude. Gott tröstet sein Volk. Wisst ihr, durch wen? Durch den Tröster schlechthin. Durch den Trost Israels. Und wisst ihr, wer der Trost Israels ist? Das ist unser Herr. Auf welche Art und Weise tröstet Gott sein Volk? Er geht nicht einfach nur hin und sagt, wird schon okay. Ich baue es wieder auf, dann lebt ihr und dann schauen wir, dass wir das irgendwie hinkriegen. Es gibt nur eine Art und eine Möglichkeit und einen Weg, wie Gott sein Volk tröstet. Inmitten dieser Welt, inmitten dieser Verführung, inmitten der Sünde, inmitten der Schuld, inmitten all diesen großen Verbrechens. Es gibt nur einen Weg, wie Gott die Herzen seines Volkes tröstet. Und das ist durch den Tröster. Also, der Engel des Herrn berichtet und dann kommt es zu dieser bekannten Kette. Gott offenbart, gibt es dem Engel, der Engel gibt es dem Boten, der Bote gibt es uns. Und wir haben das in der Schrift. Schaut mal. Nochmal Vers 13, und der Herr antwortete, der mit mir redete, gütige Worte, Güte Gottes, gell? Wir kennen das im Zusammenhang von Gnade. Gottes Güte und Gnade währt ewig, tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, rufe aus, das ist interessant. Er sagt nicht, ach übrigens, weißt du, was er mir erzählt hat? Er sagt, Herr, wie lange? Und dann hört er gute, gütige und tröstliche Worte. Und jetzt sagt der Engel des Herrn sofort an Zacharia, du hast eine Botschaft. Rufe aus, proklamiere, verkündige. Und jetzt beginnt, deswegen sage ich, sind diese Abschnitte und diese erste Nachtvision so wichtig, jetzt beginnt der Prophet Zacharia das Evangelium zu verkündigen. Nämlich gütige, tröstende Worte, wie Gott seinem Volk zuspricht. Und was sind das für gütige, tröstliche Worte? Lass uns die kurz miteinander anschauen. Das heißt kurz, so kurz wird es gar nicht, aber wir starten damit. Ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem. Allein diese Verdoppelung macht deutlich, nicht einfach, der Herr sagt nicht einfach, ich eifere. Ich eifere mit großem Eifer. Ich setze alles daran. Ich mache es wirklich mit großem Eifer. Ich gebe mich da völlig hin, gebe alles da rein. Also ich eifere mit großem Eifer. Das ist ähnlich, wenn die Schrift sagt, freue dich mit großer Freude oder jubel mit großem Jubel oder sie fürchteten sich mit großer Angst oder so. Das reicht halt nicht nur zu sagen, sie haben Angst oder sie Freude, sondern es ist gigantisch groß. Und das ist, was Gott sagt, ich bin wirklich, auch wenn die Nationen denken und die Welt denkt, das ist der Kontext, wenn die Welt denkt, sie kann so treiben, wie sie treibt und das tun, was sie tun und das hat für sie keine Konsequenzen. Nein, ich eifere um mein Volk. Und wenn mein Volk denkt, ich habe sie vergessen, ich habe sie allein gelassen, ich habe sie selbst überlassen, ich habe sie den Sünden, den Versuchungen und den Kämpfen überlassen. Nein, nein, ich habe sie erhört, ich eifere und ich werde sie trösten. Liebe Geschwister, das ist eine herrliche Wahrheit, dass Gott ausrichten lässt, ich werde sie trösten. Und wenn wir jetzt weitergehen werden und uns diesen Trost anschauen, werden wir sehen, dass es hier wirklich um das Evangelium geht. Also der Herr sagt mit großem Eifer, mit großem Zorn, zürne ich über die sichere Nation, habe ich vorhin schon kurz erklärt, über die selbstsicheren, arroganten Nationen. Sie nämlich, als ich nur wenig zürnte, da haben sie zum Unheil geholfen. Schon interessant, er antwortet gütige, tröstliche Worte und es kommt eine Gerichtsbotschaft. Ja? Für wen ist das ein gütige und tröstliche Worte? Für die Verführten, für die Bedrängten, für die Belasteten, die in dieser Welt kämpfen und sich permanent damit sich auseinandersetzen müssen. Für das Volk Gottes sind das gute Worte. Weil es gibt ein Ende. Gott sagt, ich greife ein. Es bleibt nicht so. Es bleibt nicht so. Ich greife ein. Das sind gute Worte. Für die Feinde sind das keine guten Worte. Liebe Geschwister, es ist tatsächlich so, wenn wir uns über das Evangelium Gedanken machen, so, dann beginnt das Evangelium immer mit Gericht. Gute Nachricht beginnt mit Gericht. Klingt paradox, ist aber so. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn über alle und jede Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit. Römer Kapitel 1, Abvers 18, richtig? So beginnt Paulus die Entfaltung des Römerbriefs. So, wenn wir nicht begreifen, dass Gott über die arroganten, selbstsicheren Menschen, die glauben, es hat für ihr Tun und Treiben, gibt es keine Konsequenzen. Wenn man das nicht begreift, dass der Mensch in der Verantwortung für Gott steht, dann begreift man nicht den Trost, wo Gott sagt, ich rette, ich erlöse, ich befreie. Wenn man nicht weiß, dass der Zorn Gottes auf den Menschen liegt, dann begreift man nicht den Trost, dass wir befreit werden von diesem Zorn, dass wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehen. Also beginnt die Verkündigung des Evangeliums, der guten Nachricht, immer mit Gericht. Darf ich kurz bitten, Offenbarung aufzuschlagen? In der Vorbereitung fürs Wochenende ist natürlich das jetzt gerade bei mir alles präsent. Deswegen Kapitel 14, ganz kurz nur. Offenbarung Kapitel 14, Abvers 6. Das sind die drei Engel, die das Gericht Gottes ankündigen, bevor die sieben Zorneschalen ausgegossen werden, in Kapitel 15. So beginnt die Ausgießung des Gerichts und die, mit Ankündigung. Und jetzt schaut mal ab Vers 6, was da steht. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf Erden ansässig sind. Und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Seht ihr das? Das Evangelium, alle Nationen, jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk. Das ewige Evangelium, das heißt das Evangelium, das bei Gott vor grundlegender Zeit schon festgelegt war. Und jetzt schaut mal, was er aber sagt. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre. So beginnt es. Fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre. So beginnt die gute Nachricht. Das heißt, werdet bewusst, wer Gott ist. Dann heißt es, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und er betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Schaut mal, verkündigt das ewige Evangelium und das, was er sagt, fürchtet Gott, gibt ihm die Ehre, denn das Gericht ist nahe. Das ist der Hintergrund, das Gericht ist nahe. Gott richtet diese Welt, er richtet die Nationen und jetzt ist noch die Zeit, damit wir aus den Nationen gerettet werden, dass Menschen aus den Nationen gerettet werden, denn Gott wird sie richten. Er wird ihre Selbstsicherheit bestrafen. So, das ist die Botschaft. Und das sind gütige und tröstliche Worte. Er wird, in der Sprache des Alten Testaments, er wird sein Volk aus den Nationen rausholen, bevor er die Nationen, die selbstsicheren Nationen, richten und vernichten wird. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Botschaft. Zurück zu Sacharja. Also Vers 15 beginnt mit diesem, der Verkündigung der tröstlichen Worte und da erstmal das Gericht und dann kommt man Vers 16. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich über Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Gott spricht über sein Erbarmen. In dieser Thematik sind wir bei der Gnade Gottes. Und er sagt, ich habe mich Jerusalem wieder zugewandt. Jetzt, liebe Geschwister, jetzt ist wichtig, welchem Jerusalem hat er sich zugewandt? Welchem Jerusalem hat er sich erbarmt? Und je nachdem, wenn man die ganze Vorarbeit nicht gemacht hat, die ich versucht habe zu leisten, je nachdem, bei dem Grundverständnis, wer das wahre Volk Gottes ist und welches wahre Jerusalem Gott baut und sich zuwendet, wird man diese Stellen natürlich so oder so verstehen. Genau das gleiche wie bei Daniel 9, entweder ist es dann der Antichrist oder ist es dann Christus. Und ich sage, entweder erbarmt sich Gott jetzt dem irdischen Israel, Jerusalem, oder er erbarmt sich dem wahren Jerusalem, dem geistlichen, dem himmlischen Israel, in Jerusalem, der Stadt, deren Baumeister der Herr ist, nicht mit Händen gemacht. Um euch das zu belegen, werde ich die nächsten Bibelstunden mir Zeit nehmen, um mit euch dann durchzugehen und das zu machen. Vielleicht starte ich heute noch, ich habe ja noch ein paar Minuten. Aber ich will einfach darauf hinweisen, wenn es heißt, also ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt, mein Haus soll da gebaut werden, spricht der Herr der Herrscharen. Und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Das ist die gute Nachricht. Gott sagt, ich werde mein Haus bauen, meine Stadt wird bauen. Messschnur steht für Abmessungen. Das heißt, bei Gott, da steht für einen Plan. Ich habe einen Plan. Und da, wir haben so ein paar Baumeister hier bei uns und sie können gut planen. Als ich mal bei Nathan war, und gesehen habe, was in Dachkonstruktion er selber geplant hat und das Ding hat einfach gepasst hat, dachte ich, das ist eine gute Planung gewesen. Und da ist wichtig zu messen, das muss funktionieren. Der Herr sagt, ich habe ein Messschnur ausgespannt, das heißt, ich habe einen Plan für diese Stadt. Ich wende mich dieser Stadt zu in Erbarmen, ich habe einen Plan damit. Das ist das Gleiche, was ich euch in Daniel gelesen habe. Ich habe einen Plan damit, es ist noch nicht fertig und ich baue etwas. Könnt ihr euch erinnern, vor vielen, vielen Jahren Haggai, nochmal, als sie diesen lächerlichen Tempel da bauten in ihren Augen und darüber wandten, hat Gott nicht genau das gesagt, ich habe größere Gedanken, ich habe noch weit mehr vor als nur dieses klägliche Haus da. Dieses Haus wird herrlich sein, das wird groß sein, aus allen Kostbeiten, aus allen Nationen werden kommen und dieses Haus bauen. Da hat Haggai genauso wie Sacharja schon über das hinausgeschaut, was sie gerade vor ihren Augen erlebten. Also verspricht Gott etwas, dass er Jerusalem sich annehmen wird. Er verspricht, dass er dort in Jerusalem ein Tempel aufrichten wird, sein Haus, das heißt Gemeinschaft, aufrichten wird. Und dann schaut man Vers 17. Rufe weiter aus. Also es ist der zweite Aufruf. Der erste Aufruf ist die erste Botschaft, okay? Und dann heißt es, Gott spricht Gericht über die Nationen, aber etwas Gutes über seine Stadt. Und dann sagt er, rede weiter, hör nicht auf, es ist noch nicht fertig. Und guck mal, was da Herrliches steht. Rufe weiter aus, so spricht der Herr der Herrscharen. Meine Städte sollen noch überfließen vom Guten. Und der Herr wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen. An dieser Stelle ganz kurz, das ist, was ich schon am Anfang gesagt habe, wenn es heißt, Jerusalem noch erwählen, dann verstehen wir, dass es über das hinausgeht, was sie da erlebt haben. Denn sie waren ja wieder zurückgekehrt. Sie bauten ja gerade am Tempel, an der Stadt. Das heißt, das irdische Jerusalem war ja schon da am Bauen. Aber er sagt, ich werde es noch erwählen. Das heißt, er redet über etwas weit Größeres, weit Herrliches, spricht er darüber hinaus. Worauf ich aber, abgesehen davon, ich habe für mich hingeschrieben, das gute Nachricht, das Evangelium, und bin dann durchgegangen und habe mir so, was beinhaltet alles die gute Nachricht? Das heißt zum Beispiel, dass er sich erbarmen wird, dass er einen Plan hat, dass er sagt, meine Städte sollen noch überfließen vom Guten. All das sind Begrifflichkeiten, wenn man denen hinterhergeht, wir landen immer beim Herrn. Und in diesem Versprechen, was wir in und durch das Evangelium haben, leben in Überfluss. Das Zweite, was mir auffällt, ist, das ist immer mein Haus. Das ist immer ich mache es. Ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll da gebaut werden, spricht der Herrscher. Das ist immer, es ist seins, es ist nicht der Menschen. Sie bauen Häuser, sie bauen meinetwegen auch einen Tempel. Aber es gibt ein Haus, das der Herr baut. Menschen bauen Steine. Ich sage das jetzt schon und versuche und hoffe so sehr, dass der Geist uns daran erinnern wird, wenn wir in der nächsten Bibelstunde uns die Tröstungen Gottes anschauen, damit wir verstehen, von welchem Trost hier die Rede ist. Dann werden wir über diese Stellen auch drüber stolpern, wo der Herr sagt, in was für einem Haus soll ich wohnen, das mit dieses Haus ist nicht mit Händen gemacht. Das ist nicht von dieser Schöpfung. Das ist euer Haus. Mein Haus ist ein anderes Haus. Ja, das ist nicht von dieser Welt. Also redet der Herr von seiner Stadt. Er redet von seinem Jerusalem. Er redet von seinem Tempel. Er redet von seinem Volk. Und wenn man da hinschaut, dann gibt es einen Unterschied. Ja. Genauso wie der Herr sagt, meine Gemeinde. Ich liebe diese Aussage Jesu, die Verheißung, wenn er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das ist eine Verheißung. Und manche sagen, ja, was ist mit der Gemeinde passiert und was ist mit dieser Gemeinde passiert? Ich sage, ja, aber es war halt nicht seine Gemeinde. Weil er sagt, meine Gemeinde wird nicht aufhören. Also wenn eine Gemeinde aufgehört hat, war es dann seine. Nein, da war es nicht seine. Mein Herr steht zu seinem Wort und wenn er was verheißt, dann hält es. Er lügt nicht. Seine Gemeinde besteht, bleibt und wird bestehen. Egal welches Programm man da fährt. Aber viele bauen ihre eigene Gemeinden. Liebe Geschwister, wir werden in der nächsten Bibelstunde, werden wir uns das anschauen, was sich zweimal in diesem Text als Klammer wiederholt. Schaut mal in Vers 13, gütige, tröstliche Worte, und Vers 17 heißt es, und der Herr wird sie und noch trösten. So, das am Anfang und am Ende heißt, gibt der Herr gütige Worte, gibt sie dem Engel des Herrn, er wiederum gibt Zacharias soll uns aussprechen, soll weitersagen, und was wird er? Tröstliche Worte. Ich sage euch, was wir nächstes Mal machen werden. Wir werden uns anschauen, was beinhaltet diese tröstliche Worte? Warum sind sie tröstliche Worte? Und ich gehe ein bisschen mit euch hinterher und schauen drei wichtige Stellen im Buch Jesaja an. Und wenn wir das nämlich anschauen, dann wird klar, von welchem Jerusalem hier die Rede ist, von welcher Stadt hier die Rede ist, von welchem Volk die Rede ist, von welchem Trost die Rede ist. Was ist eigentlich der Trost, von dem Zacharia hier prophezeit? Es ist weit mehr, oder es ist nicht das, was man glaubt, dass der Herr eingreift, jetzt, wenn jetzt im Nahosten ein Krieg stattfindet. Im Kontext übrigens, wenn wir nur ein bisschen weiter schauen, wenn wir lesen, wer mein Volk antastet, tastet mein Augapfel an. So, von welchem Volk ist da die Rede? Ja, so, wir werden das hier, das ist unser Zusammenhang. Von daher ist diese erste Nachtvision sehr grundlegend, sehr entscheidend, weil dann verstehen wir, was wird gebaut, wann wird es gebaut, von wem wird es gebaut und was ist das Herrliche der Evangelium dahinter, von welchem Trost ist denn die Rede, so dass wir für uns auch wirklich, wir heute hier, einen herrlichen Trost haben, einen herrlichen Trost mitten in dieser bösen Welt. So, ich hoffe, dass ihr nächsten Mittwoch wiederkommt, gesund seid und das Wort Gottes weiter zu studieren. Ich möchte beten.